Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schön, dass wir heute Abend wieder einmal bei Ihnen hier in Wächtersbach sein dürfen. Wir bringen die allerherzlichsten Grüße mit aus der evangelischen Gemeinschaft in Altenhaslau und aus der landeskirchlichen Gemeinschaft in Tann in der Rhön, wo wir letztens zum Predigtdienst waren. Und wenn ich darf, nehmen wir Ihre Grüße mit nach Kölbe bei Marburg. Da sind wir am nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Also ich sehe einige nicken und damit verstehe ich das als Mandat. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, wie ist das bei Ihnen? Sind Sie entscheidungsfreudig oder sind Sie eher zögerlich, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen? Wie ist das? Mal Handzeichen. Wo sind die Entscheidungsfreudigen unter uns? Ja, das sind einige. Wer ist eher ein bisschen zögerlich und muss nachdenken hin und her? Okay, und eine dritte Gruppe. Wer hasst Entscheidungen und schiebt sie, wenn es irgend geht, weit von sich weg? Bitte, Handzeichen. Also so weit outet sich jetzt doch keiner, ich verstehe. In unserer Familie ist es ja so, dass ich klar der Entscheidungsfreudigere von uns beiden bin und meine Frau eher zögerlich, nachdenklich. Und das hat sich auf unsere Kinder übertragen. Zwei unserer Kinder sind unglaublich entscheidungsfreudig. Und zwei unserer Kinder tun sich eher schwer damit. Eigentlich hassen die Entscheidungen, selbst in Bagatellen. Aber die müssen getroffen werden. Und wollen wir ehrlich sein, auch wir für uns Entscheidungsfreudigen gibt es manche Fragen, bei denen wir ordentlich ins Grübeln kommen. Und eine solche Frage heißt: Was willst du? Haben wir uns diese Frage nicht oft genug selbst gestellt? Was will ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich dran? Das ist die Frage, was willst du? Und dabei geht es nicht um Brötchen oder Kuchen oder Tapeten oder Kacheln. Da kann man sich ja schnell einigen, oder nicht? Na, in Gemeinden, also anderswo, nicht bei Ihnen natürlich, aber da gibt es schon allerhand Zoff, wenn es um die Farbe von Kacheln oder Fußböden geht. Es geht auch nicht um so wichtige Fragen wie Urlaub im Gebirge oder Urlaub am Meer. Da ist schon ganz schön Sprengstoff für Familien drin. Wo geht es dieses Jahr hin? Es geht um essentiellere Dinge des Lebens, nämlich: Wohin will ich denn mit meinem Leben? Was will ich bewirken mit meinem Dasein? Übrigens gerade für uns ältere Semester eine wahnsinnig wichtige Frage. Was wollen wir denn jetzt noch mit den paar Jährchen, die jetzt noch vor uns liegen? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Proprium? Wozu sind wir jetzt berufen? Spannende Frage, oder? Und muss beantwortet werden. Was will ich bewirken? Welchen Werten will ich vertrauen? Welche Grundrichtung muss ich für mein Leben einschlagen? Und das gilt ja nicht nur für junge Leute, sondern gerade auch eigentlich in jeder Lebensphase muss immer wieder diese Grundrichtungsfrage neu gestellt werden und beantwortet werden. Was ist das Fundament meines Lebens? Gerade angesichts dessen, dass eben halt die Sachen immer unsicherer werden. Versicherungen, Geldbestände, Renten? Auf welchem Fundament ruht mein Leben? Auf welche Säulen soll es sich stützen? Was muss unbedingt sein? Und worauf kann ich gut verzichten? Und verzichten werden wir in den nächsten Jahren deutlich lernen, liebe Freunde. Da beißt keine Maus einen Faden ab. Was muss unbedingt sein? Worauf muss verzichtet werden? Von vielen wird das als große Spannung empfunden, wenn es um solche fundamentale Entscheidungen geht, vor allem, wenn das, was ich soll und das, was ich will, nicht kongruent ist. Und das ist unser größtes Problem. Eigentlich wissen wir oft, was wir sollen. Aber es scheitert an dem, dass wir das nicht wollen. Deswegen bieten wir in jedem Vater unser, dein Wille geschehe. Weil es keinen größeren Widersacher für die Pläne Gottes in unserem Leben gibt, als was? Unser eigener Wille. Ich will nicht. Ich weiß, was ich soll, aber ich will es nicht, nicht kongruent. Der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr fasst das Dilemma in den berühmten Worten seines Gelassenheitsgebetes zusammen. Dort schreibt er: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ausgangspunkt unserer weiteren Überlegungen heute Abend ist der biblische Text von der Leidensankündigung und dem Bericht von dem Blinden in Jericho, die wiederum aufeinander bezogen sind. Wir sind mittendrin in der Passionszeit, darum also auch dieser spannende Passionstext. Sie werden gleich merken, warum der so spannend ist. Wenn wir diesen Text betrachten, dann sehen wir genau diese Spannung von Wollen und Nichtwollen vor unseren Augen. Jesus konfrontiert seine Jünger mit der vollen Wucht des Passionsgeschehens. Wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem und diese Reise überlebe ich nicht. So Jungs, jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist eine Ansage hier. Was kommt bei den Jüngern an? Sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Warum verstehen sie es nicht? Sagt mir es. Weil sie es nicht verstehen wollen. Er hat ja nicht Chinesisch mit ihnen gesprochen, er hat ja Aramäisch mit ihnen gesprochen, das verstanden sie gut. Ich gehe jetzt nach Jerusalem und wir werden sterben. Der Einzige übrigens, der es begriffen hat, war der Thomas, ausgerechnet der nachher dann kläglich versagt, als es um den Auferstehungsglauben geht. Aber er begreift's. Er sagt dann auf einmal: Kommt Jungs, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Der innere Widerstand bei den Jüngern ist so groß, dass sie nicht verstehen, was Jesus sagt, weil sie es einfach nicht verstehen wollen. Denn eines war ihnen klar, und deswegen wollten sie es nicht verstehen: wenn es für Jesus gefährlich wird, dann auch für uns. So simpel ist das. Es wird gefährlich. Die Nachfolge Jesu ist gefährlich, das Leben ist überhaupt gefährlich. Erich Kästner hat diesen wunderbaren Satz geprägt. Wird's besser, wird's schlechter, fragt man sich alljährlich. Sagen wir es ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und das gilt für die Jünger in der Passionsgeschichte in besonderem Maße. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Diese Gefahr ist groß. Thomas begreift es. Andere haben Mühe. Später haben sie es gelernt und haben gesagt: Womit ne, Petrus, womit er Christus in seinem Tod preisen würde. Und jetzt auf einmal kommt eine Geschichte hier in unserem Text, die passt eigentlich überhaupt gar nicht dahin, nämlich die Geschichte von dem Blinden in Jericho. Jesus, also ne, dieser Blinde sitzt da am Wegesrand und ruft Jesus, und die Leute sagen, halt die Klappe, der Meister hat keine Zeit jetzt für dich, und er ruft lauter, Jesus, erbarme dich über mich. Und dann stellt Jesus ihm eine Frage, also die erscheint mir schon ein bisschen überflüssig, oder nicht? Jesus fragt den Blinden, was fragt er ihn? Wir haben den Text hier nicht. Ich muss gucken, ob ihr immer noch wisst, wo wir im Text sind. Was fragt er ihn? Was fragt Jesus den Blinden? Was hat Alexander vorgegeben? Ja? Was willst du? Ist das nicht eine komische Frage, oder? Hä? Also, könnte man sagen, kann man sich eigentlich an 5 Fingern abzählen, was ein Blinder will, oder? Was würde ein Blinder wollen? Die Frage Jesu wird verständlicher, wenn wir uns klar machen, dass das Sehen in der Bibel eine herausragende Bedeutung hat. Also Sehen und Sehen sind zwei ganz wichtige und voneinander unterschiedene Dinge, die uns immer wieder in der Bibel begegnen. Da ist ausgerechnet die von Sarah verstoßene Magd Hagar im Alten Testament. Die Hagar wird verstoßen von der Sarah, flieht in die Wüste mit ihrem Ismael und muss plötzlich erkennen, dieser wunderbare Satz, das ist ein Lobpreis Gottes, wie kaum ein anderer in der Bibel. Was erkennt sie? Du bist der Gott, der mich sieht. So, und jetzt könnt ihr von mir aus schon abschalten, habt ihr schon das Wichtigste mitgenommen. Du bist der Gott, der mich sieht. In jeder Lage. Egal wie verzweifelt, egal wie hoffnungslos. Du bist der Gott, der mich sieht. Quer durch die Bibel lernen wir zum Beispiel auch, dass Seher, Propheten, eine große, wenn auch oft schillernde Rolle in der Geschichte des Gottesvolkes spielen. Bei Jesaja, Kapitel 32, Vers 3 und im Neuen Testament spielt ein Phänomen eine Rolle, dass bei den meisten Menschen zwar die Sehorgane intakt sind, sie aber blind sind für das Eigentliche, für das Wichtige, für die Wahrheit des Lebens. Na, wir können das auch schon manchmal sagen, na, ich sehe vor lauter Wald die Bäume nicht. Na, und genau das wiederholt Jesus in Matthäus 13, Vers 13. Das ist die Krux mit euch. Mit sehenden Augen seht ihr nicht und mit hörenden Ohren hört ihr nicht. Blind für das Eigentliche, für das Wesentliche. Was für ein tiefes Geheimnis diese biblische Aussage beinhaltet, wurde mir vor vielen Jahren als jungem Prediger in folgender Begebenheit verdeutlicht. Ich hatte eine Evangelisation gehalten und nach der Evangelisation rief mich ein junger Mann an. Und er bat mich dringend um ein Gespräch. Ich bin auch an demselben Abend zu ihm gefahren. Dieser junge Mann hatte durch eine schwere Diabetes mit Anfang 20 sein Augenlicht verloren. Als ich zu ihm kam, da sagte er, er war abends in der Veranstaltung gewesen, da sagte er zu mir, Bruder Weider, ich möchte mich bekehren. Ganz deutlich, ganz klar, gar nicht lange rumgeredet. Schön, dass Sie da sind, Bruder Weider, ich möchte mich bekehren, sagt er. Mhm. Ich habe natürlich gefragt, wie, warum und wieso, was hast du denn verstanden? Mhm. Ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Er brannte darauf, dann in meiner Gegenwart ein Übergabegebet an Christus zu sprechen. Und er erklärte mir seine Beweggründe, er bekannte seine Sünden, dann knieten wir nieder und beteten miteinander. Und als wir wieder aufstanden und ich ihn als meinen neuen Bruder in Christus umarmte, sagt er in erstaunlich festem Ton die fast unheimlichen Worte: Ich danke Gott, dass ich blind geworden bin, damit ich sehen lernte. Und wenn ich es Ihnen jetzt erzähle, läuft mir es jetzt noch eiskalt über den Rücken. Nicht rein theoretisch. Ein junger Kerl mit Mitte 20, der sein Augenlicht verloren hat und sagt: Ich danke Gott, dass ich blind geworden bin, damit ich sehen lernte. In der Folgezeit bewies er ein durchaus fröhliches Christsein. Bei allen schweren Hürden, die es zu überwinden galt, wurde deutlich, dass in ihm etwas geschehen war, das rationell nicht zu ergründen ist. Nämlich zu schauen, zu sehen, was dem Unglauben auf ewig verborgen bleibt. Jesus sagt das im Johannesevangelium. Der natürliche Mensch, wie geht's weiter? Vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der natürliche Mensch, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Hier liegt der Grund, warum die Leidensankündigung und der Bericht vom Blinden in Jericho direkt aneinander hängen. Es geht nämlich um das rechte Sehen, nämlich um den Blick für die Tiefe und Weite des Heils in Christus. Es geht um das rechte Gebet, die anhaltende Anrufung Gottes bei den Blinden. Das ist ja schon beeindruckend und da kann man gut auch drüber predigen, und die sagen: Halt doch jetzt endlich die Klappe. Und er ruft lauter: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Super, können wir was lernen von dieser Art zu beten, oder? Wirklich dran zu bleiben am Gebet, am Rufen, am Flehen. Aber dieses anhaltende Gebet, dieses Blinden, ist ja nur ein Teilaspekt dieses Berichtes. Denn das Wesentliche ist die Frage, was willst du? Und das wollen wir noch einmal näher betrachten und staunen, was für eine Fülle von Perspektiven uns hier genannt sind, die auch für unser Leben wesentlich sind und für unseren Glauben entscheidend sind. Da ist der Unterschied. Die Jünger wollten nicht. Der Bartimäus will alles. Ich will dein Heil, koste es, was es wolle. Darum sind diese beiden Texte aneinander gesteckt in dem Evangelium. Wir haben 6 kurze Gedankenkreise, die wir betrachten wollen. Der erste: Leiden gehört unabwendbar zur Nachfolge Christi. Also dieses Wohlfühlevangelium: kommt zu Jesus und es wird alles besser und es wird alles gut, es wird alles prima. Das ist nicht kongruent mit der Botschaft der Heiligen Schrift. Die Nachfolge Christi führt auf einen Sterbensweg. Und Jesus wird nicht müde, seinen Jüngern das immer wieder zu sagen. Seid ihr bereit, euer Kreuz zu tragen? Könnt ihr diese Taufe entgegennehmen, nämlich diese Blutstaufe, mit der ich getauft werde? Seid ihr dazu bereit? Und diese Frage, die geht ja nicht leichtfertig. Jesus macht seine Jünger immer wieder darauf aufmerksam, dass das Kreuztragen elementar zu seinem eigenen Leben und damit auch zum Leben seiner Nachfolger gehört. Dora Rappard besingt das in einem Lied, in dem sie sagt, wer das Leiden will vermeiden, mehret seine Sündenschuld. Und da wird heute nicht gerne drüber gepredigt, wird nicht gerne drüber gesprochen, wird nicht gerne nachgedacht. Aber es gehört eigentlich dazu. Wenn wir Christus nachfolgen, dann willigen wir auch da hinein, dass wir in sein Leiden mit hineingezogen werden. Was das genau heißt, sage ich gleich noch mal ein bisschen. Aus der Schärfe, in der Jesus der Beschwichtigung des Petrus in Matthäus 16, 23 begegnet, erkennen wir, wie ernst es ihm damit war, dass die Jünger diese Tatsache begreifen sollten und da ganz bewusst hinein einwilligen müssen. Wir erinnern uns daran, dass da berichtet ist, dass Jesus auch von seiner Passion redet und Petrus fährt ihn an und sagt, das widerfahre dir bloß nicht. Und dann sagt Jesus, Satan hinter mich, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern du meinst, was weltlich ist. Und weltlich ist bloß kein Leiden. Ja, ich verstehe das gut. Ich glaube, keiner von uns liebt das Leiden. Keiner von uns findet Leiden schön. Es ist aber ein tiefer Trost zu wissen, dass es in der Nachfolge Jesu eine wichtige Funktion hat. Dieses Leiden hat ja von Gottes Seite aus eine ganz wichtige Funktion. Wenn Gott Leiden in unserem Leben zulässt, geht es ihm ja nicht darum, dass er uns piesacken will und fertig machen will, sondern er hat ja ein anderes Ziel, dass er uns reifen lassen will, dass wir erwachsen werden im Glauben, dass wir lernen, Dinge loszulassen, die wir nicht behalten können. Wir denken an diesen AUKA-Missionar Jim Elliot, der diesen tollen Satz sagte, derjenige ist kein Narr, der loslässt, was er nicht behalten kann, um zu empfangen, was er nicht verlieren kann. Die Nachfolge Jesu, die mutet uns das zu, dass wir bestimmte Dinge loslassen müssen, aber nicht mit dem Ziel, dass wir als die Deppen rausgehen, ne? Der Ehrliche ist immer der Dumme, sondern dass wir umso mehr beschenkt werden können. Ein zweiter Gedanke, Begriffsstutzigkeit blockiert. Es geht hierbei nicht um Intelligenz, sondern um Ignoranz bei den Jüngern und auch bei uns. Da, wo wir begriffsstutzig sind, da geht es meistens nicht um Intelligenz, dass wir es nicht begreifen könnten, sondern um Ignoranz. Wir wollen es nicht verstehen. Ich habe euch ja schon mal erzählt von diesem Beispiel, wie mein Vater früher gesagt hat, Junge, jetzt geh mal raus und kehre die Gasse. Und auf einmal hatte ich ganz viele philosophische Fragen. Und wo ist denn der Besen und wo ist denn die Schippe und wo ist denn die Gießkanne? Und von wo muss ich genau anfangen und bis wohin muss ich genau kehren? Und ich habe dem so viele Fragen gestellt, dass er irgendwann hat gesagt, ach geh fort, ich mach das selber. Es geht nicht um Intelligenz. Ich war intelligent genug, das zu verstehen, was er meint. Aber ich war ignorant, ich wollte es nicht verstehen. Der Trick hat fast immer verfangen. Es ist nicht der Verstand erforderlich, um zu begreifen, dass es Erkrankungen oder Verwundungen gibt, die schmerzhafte ärztliche Eingriffe nötig machen. Das zu ignorieren kann fatale Folgen haben. Wir wissen das. Es gibt bestimmte Erkrankungen, da muss das Messer ran, da hilft nichts anderes. Macht keinen Spaß, muss aber sein, könnten viele von uns ein Lied wahrscheinlich davon singen. Und wenn wir es ignorieren, hat es unter Umständen fatale Folgen, tödliche Folgen. Im Blick auf das Leiden um des Reiches Gottes willen verhält es sich genauso. Und das müssen wir voneinander trennen. Ne? Also mit dem Leiden, mit dem Kreuztragen sind nicht in erster Linie die Leiden gemeint, die alle Menschen gleichermaßen haben. Alle werden alt, alle werden krank, viele haben Geldsorgen, viele haben Stress mit den Nachbarn, viele haben Stress in der Familie. Na, das betrifft alle, die Christen wie die Nichtchristen. Darüber hinaus gibt es die Leiden, die nur wir als Christen kennen. Zum Beispiel die Frage, warum machen es sich die Menschen so schwer? Sie bräuchten doch nur an den 10 Geboten Gottes festzuhalten und die ganze Welt würde auf einen Schlag eine andere, bessere sein. Aber sie begreifen es nicht. Sie lernen es nicht. Nie wieder Krieg und 20 Jahre später knallt es wieder. Im Blick auf das Reich Gottes verhält es sich also genau so, dass es eben halt bestimmte Leiden gibt, durch die wir hindurch müssen. Wir haben in der Apostelgeschichte dieses Wort, wir müssen durch viel Leiden in das Reich Gottes eingehen. Es gab einmal einen Jesusmarsch in Berlin vor etlichen Jahren, als ich dort war. Und da wurde also diesem Zug, die Krone, ein Symbol einer Krone vorangetragen. Und dann habe ich die Verantwortlichen angesprochen. Sag ich, ein Jesusmarsch ohne ein Kreuz am Anfang des Zuges? Fehlt euch da nicht irgendwas? Ja, haben die gesagt, nein, das Kreuz ist doch für uns nicht mehr maßgebend, sondern die Krone. Ich sage, aber die Heilige Schrift sagt, dass wir durch viel Leiden zum Reich Gottes eingehen müssen. Vor der Theologia Gloriae kommt die Theologia Crucis. Vor der Theologie der Herrlichkeit steht die Theologie des Kreuzes. Und das bleibt so, liebe Freunde. Durch das rechte Sehen mittels der Erleuchtung durch den Heiligen Geist erkennen wir die wahre Bedeutung des Leides, nämlich Befreiung. Das war Martin Luther King, der einmal geschrieben hat, den wahres Leid erlöst. Durch das Leiden werden wir frei. Stimmt's? Wollen wir nicht zugeben, stimmt aber. Na, wenn du jetzt dir noch viel Gedanken machst, aha, was mache ich denn mit meinem vielen Geld jetzt? Wenn dir dann richtig der Bauch wehtut, ist dir dein Geld gerade wurscht. Stimmt's? Und das können oft brauchen auf nur kleine, nur Zahnschmerzen. Und du siehst die Welt aus einer anderen Perspektive. Und wirst befreit von so viel oberflächlichen Sachen durch das Leiden. Befreiung vom Irdischen geschieht. Befreiung vom Egoismus. Befreiung von der Todesangst. Befreiung von der Lebensangst. Und Befreiung von der Menschenfurcht. Leiden hilft uns dabei, auf diese Weise frei zu werden. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Und er verheißt den Jüngern mitten in der Krise seiner Passion. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Durch die Leiden, die Gott in unserem Leben anordnet, führt er uns näher an die Wahrheit, über uns selbst, über andere, über ihn und über das Wesen der Welt heran. Ein drittes: Wer weiß, was er will, kommuniziert das auch. Bei dem Blinden liegen die Sehnsucht nach Heilung und die Hoffnung, die er auf Jesus Christus setzt, unmittelbar beieinander. Er erkundigt sich, wer das ist, der da kommt. Und die Leute sagen sie ihm, also das ist der Jesus, der aus Nazareth ritt, und viele sagen, das ist der Messias, der große Erlöser. Und als er das hört, dann legt er los, ich habe es vorhin schon vorgemacht, nach Jesus zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und dieses erbarme dich mein geht weit über seine Blindheit hinaus. Plötzlich begreift er, hier geht es um alles. Hier geht es um mich, um mein Heil, um meine Ewigkeit. Dabei fällt auf, dass er auf einmal nicht nach Heilung ruft. Jesus fragt ihn ja, was er will, sondern er fleht um das Erbarmen des Christus. Der Blinde ahnt offensichtlich, dass es hier um mehr geht als um irdisches Sehen. Geht bei Jesus um viel, viel mehr. Und es ist einfach nur schade, wenn wir heute so eine Kumpelei mit Jesus haben. Ah, oh, ich habe einen Freund, ah, oh, einen wunderbaren Freund. Jesus ist mein Freund. Ja, toll. Singe ich gerne mit. Welch ein Freund ist unser Jesus? Aber welch ein Herr ist unser Jesus? Welch ein Kyrios ist dieser Christus? Welch ein Erbarmer. Er ist so viel größer als all das, was unser kleines Leben ausmacht. Paulus sagt das. Ich glaube, dass dieser Zeit Leiden in keinem Verhältnis steht zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Christus ist größer, und wir müssen echt aufpassen in unserer Generation, dass wir ihn nicht zu so einem kleinen Westentaschengott herunter minimieren. Und der Blinde begreift's, die Jünger nicht. Der Blinde begreift's. Begreift den vollen Umfang des Mannes, der da an ihm vorbeizieht. Ein viertes: Wer weiß, was er will, überwindet Widerstand. Es ist die leidige Erfahrung aller, die mit neuen Ideen und Konzepten vorangehen wollen, dass sie von Bedenkenträgern ausgebremst werden. Das gilt umso mehr, wenn Menschen mit einer geheiligten Christusnachfolge ernst machen wollen. Also Bedenkenträger gibt es immer, auch bei allem, was in der Gemeinde, es gibt also dann ein Schema sogar im Management, in der Soziologie, dass also eigentlich bei jeder Frage, die gestellt wird, 16% sind strikte Verweigerer und 16% sind eher skeptisch und 32% sind eher befürwortend, abwartend, aber befürwortend, und 16% sind also sehr zustimmend und der Rest ist voll dafür, begeistert. Und ich müsste mal gucken, ob meine Prozentsätze über 100 rauskommen. Na, also jedenfalls, das kann man belegen. Das stimmt für alle Entscheidungsprozesse auf der Welt, in der Wirtschaft, in der Politik, wie auch in den Gemeinden. Witzig. Und wenn Leute ernst machen mit ihrem Glauben an Christus, dann kommen ganz, ganz schnell auch die Bedenkenträger. Aber man muss es doch nicht übertreiben. Man muss es doch nicht übertreiben. Und ganz schnell wird in vielen Kreisen die Gesetzlichkeitskarte gezogen. Also meinst nicht, also wenn man so ernst das meint wie du jetzt, also das ist doch ein bisschen gesetzlich, oder? Das ist so auch so ein Totschlagsargument. Man muss da echt vorsichtig sein. Der große württembergische Prediger hat einmal gesagt, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Sei nur ganz einseitig. Ludwig Hofacker. Sei nur ganz einseitig, ganz auf der Seite des Heilandes. Das darfst du heute gar nicht mehr sagen, sei einseitig. Der hat es gesagt, sei ganz einseitig, ganz auf der Seite des Heilandes. Sadhu Sundar Singh hat diesen wunderbaren Vers gedichtet. Ihr kennt, könnt euch an das Lied erinnern. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und dann heißt es im zweiten Vers, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Und im dritten Vers, wenn niemand mit mir geht, dann gehe ich auch nicht. Habe ich das falsch zitiert? Es heißt, wenn niemand mit mir geht, so will ich folgen. Und dieses Lied habe ich, wenn ich in Berlin erwachsene Menschen getauft habe, in der Havel oder so, dann sind wir da rein in das Wasser gelaufen und haben wir dieses Lied gesungen. Wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ja, das waren dann Leute, die noch nicht getauft waren, die haben wir dann da in der Havel getauft. Also je ernster einer es mit Gott hält, umso schneller sind auch die Bedenkenträger da. Wir werden an den Disput zwischen Martha und Maria erinnert, in dem Jesus urteilt, Maria hat mit ihrem ernsthaften Hören auf das Wort Gottes die bessere Entscheidung getroffen. Einseitig. Ja, Martha, der Haushalt ist wichtig, ich verstehe es ja. Aber ich will jetzt zu den Füßen des Herrn sitzen, das ist mir das Allerwichtigste auf der Welt. Ich habe gestern Abend bei der Telefon-Bibelarbeit darüber gesprochen, dass Maria und Martha zwei Seiten der christlichen Medaille sind. Als Christen sind wir immer beides, Martha und Maria. Ganze Hingabe im Dienst für Christus und ganze Hingabe im Hören auf sein Wort. Das lässt sich nicht trennen. Aber sei einseitig, auf der Seite des Heilandes. Der klare Blick des Blinden, dass in Jesus allein das Heil liegt, wird von den Umstehenden noch gar nicht wahrgenommen. Sie waren nur neugierig auf Jesus, den Star, das zu erwartende Spektakel. Der Blinde wollte nur noch eins, volles Heil in Christus. Der große Theologe Adolf Schlatter wurde, als er sterbend war, von Studenten besucht. Die wollten ihn aufmuntern und haben gesagt, ach, Herr Professor, und jetzt nicht mehr lange und dann werden Sie die goldenen Gassen Jerusalems beschreiten und dann werden Sie die Perlentore sehen und Sie werden die Herrlichkeit wahrnehmen. Und dann wurde der Schlatter ein bisschen schroff zu ihnen und er geht weg. Das will ich alles nicht. Ich will nur eins. Am Halse des Vaters hangen. Das ist, was ich will. Am Halse des Vaters hangen. Das ist sehr einseitig, oder? Der Blinde wollte nur noch eins, volles Heil in Christus. Ein fünfter Gedanke. Wer Jesus findet, erkennt den Willen Gottes. Menschen, die mit ganzer Leidenschaft nach ihm suchen, ziehen Jesus an. Wir denken nur an die syrophönizische Frau, die zu Jesus kommt, weil ihre Tochter krank ist und Jesus bürstet ihn förmlich ab. Man könnte sich richtig aufregen über den Text und sagt, ey, pass mal auf, es ist aber nicht richtig, dass man den Kindern das Brot nimmt und den Hunden hinschmeißt. Jesus sagte das, weil er wusste, dass diese Frau genau das Richtige sagen würde. Er sagte, ja, du hast recht. Und doch leben die Hündlein von den Brosämlein, die von der Herrentische fallen. Was war die Antwort? was sie dem Jesus sagte. Jesus sagte, du pass mal auf, ich bin eigentlich nicht hier für die Samariter da, für die Syrophönizier. Ich bin ja für die Juden gekommen. Und dann sagt die Frau, ich sage, übersetz das mal, was das mit den Hündlein bedeutet. Sie sagt, Jesus, pass mal auf, wir reden jetzt Klartext. Ich häng mich jetzt an deinen Hals und lass nicht mehr los. Und jetzt musst du sehen, wie du damit klarkommst. Und Jesus sagt, boah, solchen Glauben habe ich in Israel noch nirgends gefunden. Jesus, ich häng mich an deinen Hals, egal wie du mich abbürstest. Ich häng mich an deinen Hals und damit ist mein Problem dein Problem. Und das ist der Glaube, kecker Glaube, sagt Martin Luther dazu. Das ist der Glaube, den Gott sehen will. Ich häng mich an deinen Hals und dann sieh zu, wie du damit fertig wirst. In der Gemeinschaft mit Jesus wird unser Wollen umgeprägt und an das Wollen Gottes angepasst. Hier sind wir wieder bei dem Willen. Das ist, was geschieht. Dein Wille ist mein Wille. Dein Wille geschehe, so beten wir im Vater unser. Das möchten wir vielleicht auch, aber dem steht unser immenses Ego, unser Eigenwille kräftig im Weg. Denken wir nur an Jesu Gespräch mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir Wache halten? Ist das wirklich so schwer? Ich werde erinnert an einen Dialog zwischen zwei jungen Christen, einem jungen Mann und einer jungen Frau, die sich füreinander interessierten. Der Mann hatte den starken Eindruck, in diesem Mädchen die Frau seines Lebens gefunden zu haben. Die junge Frau war auch nicht grundsätzlich ablehnend, aber beide waren gläubige Christen. Und sie vereinbarten eine Zeit der ernsthaften Prüfung und des Gebetes. Und in dieser Zeit wurde für die junge Frau immer deutlicher, dass das nicht ihr Weg war, mit diesem Mann zusammen zu sein. Und sie schrieb ihm ihre Entscheidung. Aus der Ferne einen liebevollen Brief bzw. eine liebevolle Mail, darin aber auch die klare Absage: Du, das ist nicht mein Weg. Und sie war sehr aufgewühlt. Sie wollte ihn nicht verletzen, aber sie war sich ihrer Sache gewiss geworden. Und sie wartete sorgenvoll auf seine Antwort. Wie wird er reagieren? Und dann kam eine SMS oder eine Mail, in der er ihr schrieb: Liebe sowieso, folgendes Wort. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen in deinen Augen. Alles Liebe und Gute. Ja, Vater. Das war seine Antwort, Matthäus 11, Vers 26. Er hatte es aus Gottes Hand genommen, dass diese Beziehung nicht zustande kam. Was für ein heiliger Umgang dieser beiden jungen Leute miteinander und von Gott gesegnet. Und ein letzter Gedanke, also wer den Willen Gottes tut, der findet, wie hatte ich es hier formuliert, Entschuldigung, ich will nochmal nachgucken, wer Jesus findet, erkennt den Willen Gottes. Das ist das Vorrecht, das wir haben dürfen. Gott lässt uns nicht hängen. Manchmal lässt er uns mal in einer Warteschleife eine Weile warten, das kommt vor. Aber ich habe noch nie erlebt, dass Gott mich mit einer Frage des Lebens hat hängen lassen. Es kommt die Antwort, sie kommt sehr präzise und sehr genau. Nicht unbedingt immer so, wie wir sie mögen, aber sie kommt. Und ein letzter Gedanke, wer will, was Gott will, der findet erfülltes Leben. Das Sehendwerden des Blinden stimmt überein mit allen Berichten der Bibel, in denen Menschen sich auf den Willen Gottes einlassen. Noah, Abraham, Moses, David, Petrus, Paulus und viele mehr. Sie fanden nicht unbedingt ein leichtes, aber ein randvoll erfülltes Leben. Und darum richtet die Frage Jesu an den Blinden sich eigentlich an alle Jünger, damals und heute, um sich klar zu werden, was sie eigentlich wollen. Und diese Frage gebe ich euch zum Schluss noch einmal weiter. Und was willst du? Amen.